exponential.
Exponential change.
Exponential.
Exponentielle Wachstum.
Exponentiellen Anstieg.
Exponentially improving technologies.
Exponential growth.
These exponential curves are not going away.
Ja, herzlich willkommen zum Exponential Talk, das Update für digitale Köpfe. Heute dreht sich alles rund um das Thema Klimawandel. Wenn man sich der Thematik nähert, fällt einem sofort auf, zum einen, dass es sehr komplex ist und dass es zum anderen auch viele Experten gibt, die man dafür interviewen könnte. Deswegen haben wir lange hin und her überlegt, wen wir am besten für unsere Folge einladen. Und zum Glück gab es letztes Jahr einen Physiknobelpreis für den wissenschaftlichen Nachweis des Klimawandels.
Sie haben sich alle drei verdient gemacht um das Verstehen komplexer physikalischer Systeme. Und genau dafür werden der Deutsche Klaus Hasselmann, der Japaner Shukuro Manabe und der Italiener Giorgio Parisi in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten.
Er wird unter großem Applaus im Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg empfangen. Der Physiker Klaus Hasselmann ist einer der Preisträger des diesjährigen Physiknobelpreises. Gemeinsam mit seinem US-japanischen Kollegen Shukuro Manabe wurde er für seine Forschungen zur Vorhersage des Klimawandels ausgezeichnet.
Könnt ihr euch denken, genau deswegen haben wir Professor Dr. Klaus Hasselmann zu uns in den Podcast eingeladen, um über diesen wissenschaftlichen Nachweis zu sprechen, wie das damals war, wie er damals die Zeit wahrgenommen hatte, aber auch über sein Leben allgemein zu sprechen. Ja, und in diesem Sinne viel Spaß mit dem Interview.
Lieber Herr Hasselmann, herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie heute mit uns gemeinsam diesen Podcast machen.
Freut mich sehr.
Mögen Sie für Laien verständlich vielleicht einmal kurz erklären, wofür Sie den Nobelpreis bekommen haben und worum es bei Ihrer Forschung ging?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das nicht ganz verstanden, wofür ich den Nobelpreis bekommen habe. Ich habe einfach Freude an der Forschung gehabt und ich habe Klimaforschung gemacht und Wellenforschung und Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Klima und Wirtschaft gemacht. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und plötzlich hatte ich diesen Nobelpreis. Also ich habe es nie ganz verstanden.
Aber dann reden wir doch mal über den ersten Zusammenhang, den zwischen Wetter und Klima.
Ja, also Wetter und Klima. Wetter ist also die kurzfristigen Änderungen des Wetters, die man von Tag zu Tag und Woche zu Woche beobachtet. Und wenn man etwas längerfristig anschaut, dann nennt man das eben Klima, nicht? Und die Wechselwirkung zwischen den kurzfristigen Änderungen des Wetters und den langfristigen Klimaänderungen, das war so ein bisschen mein Spezialgebiet, wo ich nachweisen konnte, dass man da durchaus Zusammenhänge feststellen konnte, dass man Zusammenhang zwischen Wetter und Klima durchaus da war, was damals nicht so ganz klar war. Das war so ein bisschen mein Beitrag zu dem Thema.
Das ist ja ein Thema, das oder ein Zusammenhang, der bis heute noch bestritten wird von einigen. Wie konnten Sie denn diesen Nachweis führen?
Das Wetter sind ja Schwankungen im Bereich von Stunden bis Tagen, Wochen. Und wenn man ein bisschen länger anschaut, sind das eben Monate. Und es geht in einem Übergang von den kurzen zu den langen Frequenzen. Und da gibt es eine Kopplung quer durch das Spektrum. Und dass es da eine physikalische Kopplung zwischen kurzen und langen Perioden gab, das war eine naheliegende. Und ich kann also nachweisen, wie man da tatsächlich aus kurzen Klimaschwankungen, kurzen Wetterschwankungen auch langfristige Klimaschwankungen zustande kam. Aber dass es so funktionieren müsste, war eigentlich seminar liegend.
Sie haben in dem Interview, das Sie mit Herrn von Storch auch geführt haben, 2006 ganz schön beschrieben, dass, oder ich formuliere es mal etwas salopp, Sie waren erstaunt über das Fachidiotentum, nicht? Wie jede Disziplin für sich alleine vor sich hin forscht, zum Teil die gleichen Formeln verwendet und die gleichen Prinzipien, aber dadurch, dass die Ozeanographen und die Quantenphysiker nicht miteinander geredet haben, sie nicht mitbekommen haben, dass es parallele Forschungen gab.
Ja, das war vielleicht mein Beitrag dazu, dass ich war sehr immer interessiert an der Quantentheorie. Insofern hatte ich also auch ein bisschen Formulierungen gefunden, wahrscheinlich, die nachher auch bei den Quantentheoretikern Verständnis fanden. Die Wechselwirkung zwischen Quantenphysik und normale kurzfristige Klimaschwankungen und längerfristigen Klimaschwankungen, das war für mich eigentlich als Physiker ziemlich naheliegend. Das war aber für viele Quantentheoretiker, die andere Sprachen gebraucht haben, etwas neu. Und es hat mich etwas überrascht, dass es bei denen so ankam nachher.
Woran liegt es, dass man so wenig miteinander redet zwischen den Disziplinen?
Die Quantenphysiker sind von damals sowieso in ein anderes Gebiet abgerutscht und haben auch eine andere Sprache gebraucht. Ich glaube, zum Teil lag es daran, dass sie verschiedene Sprachen brauchen und dass sie deshalb nicht gut miteinander kommunizieren konnten. Und da ich immer mich für Naturphänomene interessierte, und hatte ich immer die Sprache, die also auch die Geophysiker brauchten, und konnte auf diese Weise die beiden vielleicht etwas besser verbinden.
Hätten Sie denn eine Idee, wie man es verbessern könnte?
Die haben ja auf mich gehört, nicht? Also das, ich glaube, wenn man einfach aufgeschlossen ist für die verschiedenen Gebiete, dann sieht man automatisch, wo die Ähnlichkeiten in den verschiedenen Gebieten ist. Und trotz der verschiedenen Sprache erkennt man, dass man eigentlich miteinander gut kommunizieren kann.
Absolut.
Der Aspekt der verschiedenen Sprachen, war das auch einer der Gründe gewesen, warum man dann am Ende Sie ausgewählt hatte, um das MPI dann zu gründen, weil Sie vielleicht auch derjenige waren, der ein Team von Wissenschaftlern zusammenstellen konnte, auch unterschiedlicher Disziplinen, die dann gemeinsam an ein neues Ziel arbeiten?
Ich glaube, das lag wohl mit daran, dass ich ein bisschen quer über die Disziplinen gedacht hatte. Und das war damals wichtig, um die Klimaforschung voranzubringen, dass man die Physik und die und Wetter zusammenbringt und etwas über die Disziplin denken konnte.
Es war für Sie kulturell betrachtet der größte Unterschied zwischen, Sie sind ja aufgewachsen als Kind in Großbritannien und waren dann später in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn in Amerika und dann wieder zurück nach Hamburg gekommen. Was war für Sie so das Besondere an all diesen Orten, an diesen drei Orten?
Das waren alles schön, waren interessante Wissenschaftler, die hat man überall weltweit immer wieder angetroffen. Insofern war es egal, ob man in Kalifornien war oder in MIT oder in Deutschland. Also die Wissenschaft ist ja international, nicht? Also das. Und ich bin ja in England aufgewachsen und insofern bin ich gewohnt, so ein bisschen zu wechseln. Das hat mir nie was ausgemacht, wo ich gerade war.
Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie in Welwyn in der Garden City in England aufgewachsen sind, nördlich von London, sind dadurch natürlich sehr angelsächsisch geprägt. Wie ging es Ihnen so zwischen diesem britischen, englischen, dieser kulturellen Prägung? Da waren Sie ja lange, haben Ihre A-Levels auch dort gemacht. Und dann mit dem sehr liberalen amerikanischen, also gerade Westküste. Sie haben ja später auch nochmal an der Ostküste gelehrt, aber jetzt vor allem Westküste natürlich. Und dann zurück in dieses doch sehr konservative Hamburg.
Ich war eigentlich immer wissenschaftlich eingebunden, international. Man hat eben seine Kollegen gehabt, die auch Deutschland besucht haben. Und ich hatte auch zwischendurch mal England oder Amerika besucht. Insofern hatte ich eigentlich nie richtig gewusst, ob ich in Deutschland oder England oder in Amerika war. Das war für mich einfach eine nationale Gesellschaft, mit der man sehr gut konnte. Und das hat mir eigentlich nie ausgemacht, wo ich eigentlich gerade war.
Und wer hat dann die Entscheidung getroffen, zurückzukommen? Waren Sie das oder war das Ihre Frau Susanne?
Nein, ich wollte eigentlich deutsch sein. Habe auch nie meine deutsche Angehörigkeit aufgegeben. 1949 sind wir dann zurückgekommen nach Deutschland, von einem sehr schönen Wellington City, eine Gartenstadt, wunderbar. Hamburg, das war eine ziemliche Umstellung. Aber ich bin eigentlich immer deutsch geblieben und ich wollte eigentlich meine Wurzeln mal kennenlernen und ich habe das nie bereut. Ich hatte auch immer meine Kontakte ständig auch in allen Ländern. Insofern fühlte ich mich immer sehr international und ob ich nun deutsch oder englisch oder amerikanisch war, das war für mich nicht so entscheidend.
Sie ziehen sich ja ganz gerne auch zurück in diese Rolle des Wissenschaftlers und sagen, ich habe ja eigentlich nur Wissenschaft gemacht, aber es ist ja am Ende auch immer ein bisschen politisch. Wie jetzt sind Sie ja wesentlich erfahrener als die meisten jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie jetzt mit etwas kritischer Distanz auf dieses Verhältnis von Wissenschaft und Politik gucken, was fällt Ihnen dazu ein?
Also ich finde es sehr wichtig, dass die Wissenschaft und die Politik wechselwirken. Und man muss aber auch die Begabung dazu haben. Und die habe ich weniger als meine Mitarbeiter. Und ich war sehr froh, dass meine Mitarbeiter das überleben konnten. Das habe ich die unterstützt, so gut ich konnte. Und wenn ich mal gefragt wurde, bin ich also auch mal in die Öffentlichkeit gegangen. Aber das war eigentlich nicht unbedingt, was mir so gut lag. Und ich war froh, dass ich Mitarbeiter hatte, sagte schon Multiplativ und Hartmut Grassl, die das sehr gut konnten. Und ich freue mich jetzt, dass die Jungen machen, die Fridays for Future und solche Leute. Und ich unterstütze sehr, dass sie das tun. Und sie gibt auch meinen Teil dazu bei. Finde ich wichtig, dass sie das machen. Und wenn ich dafür begabt wäre, würde ich das auch machen. Aber das ist nicht so sehr meine Begabung. Und ich freue mich, dass ich Mitarbeiter hatte, die das sehr gut konnten und das vorangebracht haben.
Was ich mir immer als Frage stelle, ist, warum wir es nicht hinbekommen, dass die an sich relativ deutlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja schon seit Jahrzehnten vorhanden sind, dass diese tatsächlich auch in politisch seriöse und schnelle Reaktionen münden. Was würden Sie sich teilweise wünschen von der Politik? Wie sollte damit umgegangen werden? Würden Sie vorschlagen, dass man da Wissenschaft anders einbinden muss?
Das ist eine schwierige Frage. Das Klimaproblem ist ein langfristiges Problem, das sich über längere Zeit entwickelt. Und man ist nicht gewohnt, in der Politik langfristig zu planen. Nicht? Man plant für die nächsten 4 Jahre, wo man dann wieder gewählt wird, und macht immer kurzfristige Geschichten. Und die Medien greifen auch die kurzfristigen Sachen eher auf. Es ist schwierig, in die Politik die langfristigen Probleme hineinzubringen. Und das war schon immer mein Problem, dass man sowas gut machen konnte. Und ich freue mich, wenn die Fridays for Future jetzt sowas machen können, dass sie ja so Methoden finden, die Leute auf diese langfristigen Probleme hinzuweisen. Aber es ist eben sehr schwierig. Die Menschen, die planen von heute auf morgen und vielleicht für ein paar Monate oder 2, 3 Jahre, aber für 10, 20 oder längere Jahre, das ist meistens jenseits von deren Planungskonzept. Also wenn man mit Förstern spricht, die können das verstehen, aber bis auf diese Disziplinen, es gibt sehr wenige, die diese langfristige Perspektive in ihr Leben also wirklich aktiv verfolgen.
Was meinen Sie denn, wie es weitergeht mit dem Klimaschutz? Werden wir die Welt noch retten?
Ja, ich bin optimistisch. Meine Frau sitzt neben mir, sie ist immer pessimistisch. Sie meint, das wird nicht klappen, aber ich bin überzeugt, dass das klappen wird. Also wir haben ja, wir reden ja von mehreren Jahren oder Jahrzehnten, wo man das allmählich umstellen muss. Und wir haben an sich die Technik heute, das schon zu machen, nicht? Mit Windkraft und Wasserkraft können wir durchaus konkurrenzfähig alternative Energien anbieten. Und ich bin überzeugt, dass sie das einmal von sich aus, von der Wirtschaftlichkeit als einfach durchsetzen wird. Aber da gibt es verschiedene Meinungen, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Also ich persönlich gehöre zu den Optimisten, meine Frau gehört zu den Pessimisten.
Dürfen wir Susanne mal, Ihre Frau einmal kurz fragen, warum sie so eine pessimistische Perspektive hat? Vielleicht tauschen Sie einmal kurz den Platz, das würde uns ja sehr interessieren.
Das würde mich auch interessieren, ja.
Pessimistisch würde ich nicht direkt sagen. Ich bin etwas realistischer, würde ich sagen. Es ist ein sehr, sehr schwieriger internationaler Prozess. Und das hat sich ja im Laufe der Zeit in den verschiedenen Konferenzen, die es ja gegeben hat, auch gezeigt, dass es eben sehr schwierig ist, sich wirklich international zu einigen. Und dass nun ein Land wie Deutschland Vorreiter sein will, das hängt auch damit zusammen, dass die Politiker eigentlich immer nur in einer Wahlperiode denken, weil sie wiedergewählt werden wollen. Das heißt, die Bevölkerung muss schon sich bewusst sein, dass dieses ein sehr wichtiges, wenn auch langfristiges Problem ist. Und das begreifen sie, glaube ich, jetzt etwas mehr, vielleicht durch Friday for Future auch, aber auch dadurch, dass ja die Extremereignisse sich jetzt häufigen. Und die überall in der Welt und auch bei uns.
Sie versuchen sich zu retten. Auf die Dächer ihrer Häuser oder das, was davon noch übrig ist. Verzweifelte Menschen an der Ahr. Die Fluten bringen Tod, Chaos, Zerstörung. Durchkommen kaum möglich, Hilfe oft nur noch aus der Luft. Es ist eine Katastrophe, die mit den Wassermassen über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereingebrochen ist.
Und diese Extremereignisse, die müssen ja auch, deren Schäden müssen auch bezahlt werden. Und das wird auf die Dauer eben teurer, als wenn man etwas gegen die Klimaänderung tut. Und darum glaube ich, begreifen immer mehr Wähler, wie wichtig es ist, dass man etwas tut. Also das ist so mehr realistische Ansicht, nicht? Denn man hat ja schon die ganzen Jahre versucht, das zu tun durch diese Konferenzen, aber es hängt letzten Endes von dem Wähler ab, nicht?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. In der Volkswirtschaftslehre beschreibt man das auch als externe Kosten. Das sind Kosten, die zum Beispiel von einem Unternehmen verursacht werden, das Unternehmen dafür aber nicht aufkommt, sondern jemand anderes, jemand Externes. Und das ist dann häufig halt die Gesellschaft, also wir alle.
Ja, und deswegen haben wir unter anderem, wenn es um die CO2-Emissionen geht, die CO2-Besteuerung als Instrument implementiert. Herr Hasemann, wie würden Sie die Rolle der erneuerbaren Energien, besonders auch, wenn man sich anschaut, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, die auf die Konkurrenzfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, wie würden Sie da die Rolle der erneuerbaren Energien jetzt aktuell einschätzen?
Ich glaube, die erneuerbare Energie, die wird immer konkurrenzfähiger. Es ist jetzt schon konkurrenzfähig und ich glaube einfach, die wird sich durchsetzen. Also man kann viel diskutieren so oder so. Ich glaube einfach, die Wirtschaftlichkeit der erneuerbaren Energien, wie sie denn konkurrenzfähig wird, sich einfach automatisch durchsetzen. Und dass man da ein bisschen Druck dahinter macht von der Öffentlichkeit und von der Jugend und so weiter, ist ja gut. Aber ich glaube, letztendlich ist es die wirtschaftliche Kompetenz der Erneuerbaren ist entscheidend, was sie das durchsetzen wird.
An der Stelle hatten wir eine interessante Frage aus der Podcast-Community, die wissen wollten, wie die Rolle des Individuums einzuschätzen ist im Kampf gegen den Klimawandel. Haben wir als Individuum, indem wir zum Beispiel gewisse Dinge in unserem Leben umstellen, einen großen Einfluss darauf, den Klimawandel zu begegnen? Oder sind es andere Faktoren, auf die das Individuum keinen Einfluss hat, die viel relevanter sind?
Also ich bin kein Sozialwissenschaftler, aber ich glaube schon, dass die Einzeleinstellung schon eine große Rolle spielt. Also wenn man sich bewusst wird über sein Energieverhalten und sich klar macht, dass man sehr viele Sachen mit sehr viel weniger Energie machen kann, ohne dass einem das wehtut, ich glaube, das macht schon sehr viel aus. Aber ich müsste Sozialwissenschaftler sein, ein psychologisch glaube ich einfach, wenn man sich klar macht, dass man, wie gesagt, also sehr viel energiesparsamer leben kann und sich trotzdem gut fühlt, weil ich glaube, dass das sehr viel ausmacht. Ja, aber da müsste man.
Da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Also,
meine Frau noch was dazu, ist immer wichtig.
Ich brauche nur ein Beispiel zu nehmen. Wir haben hier in Hamburg haben wir eine kleine Mietwohnung, aber wir haben noch ein Haus. Und das beheizen wir zum Beispiel mit Erdwärme und einer Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe wird mit regenerativer Energie gespeichert. Und das ganze, der ganze Umbau dieses Reihenhauses hat also uns damals gekostet, so viel gekostet, dass wir das in 10 Jahren amortisiert hatten. Wenn also Menschen einfach mehr begreifen, dass viele müssen ihre Heizung umstellen, dass man eben solche Dinge macht, dass man sein Haus nicht jetzt unbedingt auf Gas oder sonst wie was umstellen muss, sondern eben, dass es da viel Möglichkeiten gibt, dass auch gerade diese Erdwärme, dass man die nutzen kann. Dann denke ich, wird auch der Einzelne viel tun, denn er spart dabei, nicht? Und wir haben Elektroauto. Das wird zum Teil auch von unserem lokalen Anbieter, der nur elektrisch, nur regenerative Energie anbietet, wird das unterstützt. Und wenn man dann das sieht, dann ist so ein Elektroauto von Renault, ein Zoe von Renault, ist dann also ein sehr, sehr billiges Auto. Und dieses Argument, dass Elektroautos zu teuer sind, das zieht nicht mehr. Das muss sowas auch mehr bekannt sein, nicht? Die Alternativen, die es eben gibt.
Ja, absolut. Fridays for Future ist dann natürlich in der Kommunikation sehr, sehr stark und hat auch in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass das Thema immer mehr dominiert. Ich glaube, eine Sache war aber durchaus noch wichtig, weil es halt immer noch diese Zweifel nach wie vor gibt. In einem kleinen Teil der Bevölkerung zwar nur, aber scheinbar dieser Teil ja immer noch relevant ist in manchen Debatten, dass am Ende doch tatsächlich ein Nobelpreis vergeben wurde für den Nachweis. Und ich würde gerne kurz noch mal ein paar Jahre zurückgehen, Herr Hasemann. Als Sie Direktor wurden am Max-Planck-Institut, hatte man Ihnen die Frage gestellt, ob Sie einen Computer brauchen. Und damals waren ja Computer etwas anders, als man sie sich heute vorstellen kann. Und vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Wie muss man sich das vorstellen? Also in welchem Jahr war das so ungefähr und welchen Computer hatten Sie dann für das Max-Planck-Institut bekommen?
Ich wollte erst mal verstehen, was wir eigentlich computen wollten. Und waren zu viele Sachen, die mir noch unklar waren, rein von der Physik des Klimawandels, dass ich sagte, nee, da wollen wir erst mal ein paar Jahre abwarten und ich will erst mal verstehen, was passiert. Und dann können wir nachher über den Rechner sprechen. Und ich habe dann so 3-4 Jahre später, haben wir dann tatsächlich einen Rechner angeschafft. Aber erstmal waren für mich erstmal sehr viele Grundfragen der Wechselwirkung zwischen menschlichem Tun und Klimawandel wichtig. Und die wollte ich erstmal verstehen. Und die Leute waren ein bisschen verwundert, dass ich nicht als erstes gleich einen großen Friedemann geschafft habe. Aber ich habe den nachher schon nachgeschafft, ein paar Jahre später.
Sie haben ja in dem Interview auch gesprochen von dem G1 und dann später kam der G3, also Göttingen 1, Göttingen 3, die der Heinz Billing damals zusammengebaut hat. Und der G3 konnte ja schon sensationelle 5.000 bis 10.000 Rechenoperationen pro Sekunde. Das war ja für damals sehr viel. Was haben Sie denn damit gemacht?
Wenn man Klimaforschung macht, will man natürlich die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre, Ozean und Erde verstehen. Und das ist ein komplexes System mit sehr viel Freiheitsgraden. Und man muss schon einen ziemlich leistungsfähigen Computer haben, um die ganzen Komplexität dieser Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und Erde richtig darzulegen. Also das war allen klar, dass wir da einen leistungsfähigen Rechner brauchen, um das richtig rechnen zu können.
Wenn der G3 damals so 10.000 Rechenoperationen konnte und Sie damals schon Ihre Hypothesen validieren konnten mathematisch, beziehungsweise auf Basis der Daten, die Sie ausgewertet haben, so ein iPhone, das hat ja inzwischen 736 Milliarden Flops. 736 Milliarden, ja, das war, der G3 hatte ja 10.000. Was würden Sie mit einem iPhone heute machen, also mit der Rechenkapazität, wenn Sie sich nochmal dran setzen können? Macht das einen Unterschied?
Die Rechnerleistung ist natürlich ganz entscheidend für das, was man aussehen kann. Nicht? Also wie kleinskalig man ja das Wettergeschehen auflösen kann, eingebettet in das globale Geschehen. Das ist natürlich eine Frage der Rechenleistung. Also die Qualität der Rechnung, der Schemaänderung, hängt natürlich durchaus von der Leistung des Rechners ab, nicht? Also das war ganz entscheidend.
Wir haben eine lineare Welt, wir haben die exponentielle Welt. Rechnerkapazität bewegt sich in dem exponentiellen Bereich, nicht? Weil sich jedes Jahr, alle zwei Jahre eben die Kapazitäten verdoppeln. Und Sie waren nun in etwas ganz anderem unterwegs, nämlich in den nicht-linearen Welten mathematisch. Mögen Sie zu dem Nicht-Linearen noch was erläutern?
Ja, also wenn es nicht ein Faktor 2 weitergeht, sondern Faktor 2 alle 5 Jahre, dann ist das ein exponentielles Wachstum, nicht? Und auf diese Weise ist die Rechnerkapazität und die Leistung auch angestiegen. Und auf diese Weise wollten wir auch rechnen zunehmen, weil wir mehr und mehr Details von dem etwas komplexen Gesamtsystem Ozean, Atmosphäre, Erde richtig verstehen wollten. Und das heißt, wir waren wirklich von der exponentiellen Steigung der Rechnerkapazitäten abhängig für unsere Leistung, unsere Forschung, nicht? Also das hängt ja eng zusammen, nicht? Unsere Fähigkeit, gut herzurechnen und die Leistung des Rechners.
Herr Hasemann, eine Frage noch zum Thema der exponentiellen Geschwindigkeit, in der Teile des Klimawandels voranschreiten. Zum einen wissen wir ja, dass die Geschwindigkeit, in der wir Gase in die Atmosphäre freigeben, die für den Klimawandel verantwortlich sind, ganz weit vorne CO2, dass diese Geschwindigkeit exponentiell voranschreitet. Seit 1750, wenn man sich da die Statistiken genauer anschaut, sehen wir, wie die Emissionen exponentiell angestiegen sind. Das hat auch mit der Industrialisierung zu tun, mit der Art und Weise, wie wir Dinge herstellen, in welcher Masse wir die herstellen und so weiter. Das ist der eine Aspekt, der exponentiell voranschreitet. Der zweite Punkt, der von unter anderem Professor Dr. Hans-Joachim Schellnhuber beschrieben wurde, sind die Kippelemente, die, wenn sie überschritten sein sollten, eine Dynamik mit sich bringen, die nicht mehr in dem Tempo voranschreitet, was relativ langsam erscheint, sondern dann sehr, sehr schnell in eine exponentielle Geschwindigkeit übergehen. Könnten Sie vielleicht zu diesen Kippelementen noch erläutern, wie Sie dazu stehen, was da Ihre Einschätzung zu ist?
Also ich finde, die Kippelemente war ein sehr guter Punkt, weil das sehr viel Diskussion in die Öffentlichkeit reingebracht hat. Nicht? Keiner wusste genau, was ein Kippelement ist und dass das Klimasystem kompliziert ist und von einem Zustand zum anderen umwandeln kann. Das war eigentlich schon immer bekannt. Und die Kippelemente, glaube ich, waren eigentlich eine sehr gute Art und Weise, die Diskussion mit reinzubringen.
Ja,
Und trotzdem leugnen sie weiterhin. Ihre Tochter ist ja eine Virologin und rauft sich wahrscheinlich auch die Haare ob der ganzen Corona-Leugner. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Corona-Leugnern und Klimaleugnern?
Ja, ich glaube, die Grundmentalität ist die gleiche, dass man versteht etwas nicht und dann ist etwas skeptisch und lehnt das erstmal ab. Und das ist eine gute Basis und da kann man sich also gut sicher fühlen, dass man einfach grundsätzlich alles ablehnt und jemand, der versucht, einen zu überzeugen, muss also etwas komplizierte Begriffe mit ranbringen, die man natürlich nicht so schnell versteht und dann kann man sich dann also als Unverständnis dann wieder zurückziehen und man kann so eine allgemeine ein Rauschen in der Diskussion reinbringen, wo man also nicht richtig zu tatsächlichen Zusammenhängen kommt. Dann gibt es ja die Presse, die manchmal Langeweile hat und sowas gerne aufgreift und dann auch solche Diskussionen über Unklarheiten in die Öffentlichkeit mehr hereinbringt. Aber das sind, glaube ich, nach meiner Auffassung Nebenerscheinungen, die ja nicht so entscheidend sind, sonst die eigentlich wichtigen Diskussionen waren immer zwischen Wissenschaftlern und nicht so sehr zwischen Klimaleugnern und Leute, die Unsicherheit in die Diskussion reinbringen wollen.
Herr Hassemann, über die letzten 90 Jahre haben Sie ja eine enorme Lebenserfahrung gesammelt. Welche Botschaft hätten Sie an die jungen Menschen?
Oh, und nichts zu kümmern, einfach Spaß zu haben, Forschung zu machen, weil es Spaß macht und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die es unterstützen. Und plötzlich wird man Folge erzielen, die man gar nicht erwartet hatte, aber Hauptsache ist, dass man Spaß daran hat.
Ja. Wunderbar. Dann haben Sie nach Ihrem 60. Geburtstag angefangen, sich doch nochmal mit Einstein zu befassen und nicht zu versuchen, seine irgendwie die Weltformel doch nochmal zu knacken, weil so kompliziert kann es doch gar nicht sein. Wenn Sie jetzt ein Mittagessen hätten mit Albert Einstein, was würden Sie ihn fragen?
Also ich würde erstmal Bewunderung und Einstein ausdrücken, dass er immer wieder seinen eigenen Weg gegangen ist und unabhängig von Kritiken immer den Weg gefunden hatte. Und würde sagen, ich würde ganz gern diesen Rat von ihm jetzt aufgreifen und auch selber so weitermachen. Und ich hoffe, dass andere Leute also auch Einstein so als Vorbild sehen, nicht nur für deine Ergebnisse, sondern die Art und Weise, wie er geforscht hat.
Ja, Nico? Du bist der Master of Ceremonies.
Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, Herr Hassemann. Das waren tolle Einsichten in Ihre Arbeit, in Ihr Leben. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir da nochmal so ein paar Sachen jetzt erfahren haben, die besonders interessant nochmal sind für die jüngeren Menschen, die ja jetzt fast täglich auf der Straße sind und für quasi das, was Sie wissenschaftlich rausgefunden haben, praktisch auf der Straße jetzt versuchen zu erkämpfen. Und von daher war es nochmal toll, mit Ihnen gesprochen zu haben, denjenigen, der tatsächlich diesen wissenschaftlichen Nachweis erbracht hat. Also vielen Dank von meiner Seite. Philipp, dir geht's wahrscheinlich genauso?
Mir geht's ganz genauso. Wir alle stehen vor diesem wissenschaftlichen Leben, das Sie gelebt haben und den Erkenntnissen in tiefer Schuld. Also ohne solche wissenschaftlichen Ergebnisse kann man am Ende kein konkludentes politisches Handeln rechtfertigen. Und das, was wir jetzt brauchen, ist entschlossenes Handeln, und zwar global. Und Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dafür geleistet. Dafür im Namen aller vielen, vielen herzlichen Dank nochmal.
Herzlichen Dank. Es war ein nettes Gespräch. Ich hoffe, dass ich etwas dazu beitragen konnte.
Vielen Dank an Sie beide,
vielen herzlichen
Susanne
Dank.
Und Klaus Hasselmann. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön. Tschüss.
Ja, und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Bis demnächst.